Er lernte in seiner afrikanischen Heimat Juden kennen, die von Jahwe begeistert, erfüllt, von Jahwe abhängig waren. Er lernte in seiner afrikanischen Heimat indirekt diesen Herrn kennen. Herr, in unserer Lutherbibel immer mit Großbuchstaben gedruckt, wo wir eigentlich lesen müssten, Jahwe, der Name, den die Hebräer nicht aussprechen, vor lauter Ehrfurcht, stattdessen Adonai sagen. Jahwe, der Lebendige, der sagt, ich bin da. Dieser Afrikaner lernte indirekt durch die Juden, die in seiner Umgebung wohnten, diesen Jahwe kennen und war beeindruckt von diesem Glauben und wollte so gerne einmal das Heiligtum kennenlernen, fern im Norden, von dem man sich erzählte, dass dort dieser Jahwe, der zwar Himmel und Erde geschaffen hat und deshalb alles erfüllt, dort in ganz besonderer Weise anwesend sei. So guckte er in seinem Terminkalender. Er war ein hochgestellter Beamter, er war Minister im Kabinett der äthiopischen Königin, die wie der ägyptische König, den sie Pharao nannten, auch einen Titel hatte, Kandake. Schaute in seinem Terminkalender, stimmte sich ab und konnte schließlich einen Urlaub freibuchen und machte sich auf, nicht mit ICE und schon gar nicht mit Flugzeug, sondern beschwerlich mit einem Wagen den langen, hunderte von Kilometern, tausende von Kilometern weiten Weg Richtung Norden zum Heiligtum des Jahwe in der Stadt des Friedens, Ir HaShalom, Jerusalem, in Jerusalem. Dort wollte er diesen Gott, diesen Jahwe noch einmal ganz anders kennenlernen, wollte das Heiligtum betreten, wollte, wie die Juden in seiner Heimat erzählt hatten, mitfeiern, mitbeten, mitloben, die heiligen Hände erheben. Und so machte er sich auf. Die lange Reise, wie lang mag sie gedauert haben? Tagelang, wochenlang bestimmt, bis er schließlich dort ankam. Haben wir eine Vorstellung, wie das Heiligtum aussah? Der sogenannte herodianische Tempel, in dem auch Jesus wirkte, sprach, Menschen begegnete. Der Mann, der Finanzminister, der Äthiopier, der Afrikaner, kam schließlich nach dieser langen, langen Reise endlich an. Wie war das wohl, als er die hochgebaute Stadt zum ersten Mal sah und dann in die Mauern eintrat, auf Fels gebaut, diese wunderbare Stadt, einen Eindruck auf ihn machte, dass es gar nicht beschreiben konnte. Und er machte sich auf weiter, den Weg dorthin, wohin auch die vielen anderen strömten, das Zentrum dieser Stadt, ein Gotteshaus, ein groß angelegter Tempel, nicht einfach wie bei uns, ein Gebäude, eine Kirche, sondern zuerst dieser groß angelegte Vorhof, von Mauern umgeben, durch Türen konnte man eintreten, der Vorhof, der sogenannte Vorhof der Heiden, in dem auch die Geldwechsler waren. Warum das? Kurz erklärt, wenn man ein Opfer darbringen wollte, musste man erst seine ausländische Währung in Tempelwährung umtauschen, um dann mit der Tempelwährung ein Opfertier, wenn man arm war, Tauben, wenn man reich war, ein größeres Tier kaufen zu können, das man den Priestern übergab, damit sie es opfern. All das machte auf ihn einen großartigen Eindruck. Dieses Treiben, diese vielen Menschen, die Begeisterung für Jahwe, die Begeisterung für die Religion, die Begeisterung für die Gottesabhängigkeit. Er sah das Treiben der Geldwechsler, der Opfertierhändler, sah die Menschen, wie sie sich innerhalb des Vorhofs der Heiden, der, wie schon sein Name sagt, offenbar für jeder Mann und jede Frau, egal aus welcher Kultur und aus welchem Glauben, man sah, wie die Leute innerhalb dieses Vorhofs der Heiden strömten zu einer zweiten Mauer, die im Innern dieses Vorhofs war. Eine zweite Mauer, an der wieder ein Tor war, eine Tür. Hinter dieser Tür fing eigentlich erst der wahre heilige Bezirk an. Dort war der sogenannte Vorhof der Juden. Dort war schließlich das Gebäude, das Allerheiligste in diesem heiligen Gebäude, in dem Tempel. Dort war Jahwe selber. Er wollte dort hinein wenigstens. Alle strömten sie dorthin, wohl alle Juden. Aber als er sich auf den Weg machte, dachte er, ich bin ja kein Jude, Ich bin dazu noch ein ganz besonderer. Ich bin ein Verschnittener, wie man damals sagte, ein Eunuch. Sag mal, fragte er diesen. Hör mal, wandte er sich an jenen. Ich bin kein Jude. Wie ist denn mit mir? Darf ich mit euch hier hinein? Und kam an die Tür mit den anderen und sie sagten zu ihm, halt, stopp, nein, du nicht. Halt, stopp, nein, du nicht, denn du bist ein Verschnittener, du bist kein Jude. Hier haben nur die Zutritt, die beschnitten sind, die reinerweise zum Volk Gottes gehören, Juden sind. Halt, stopp, die Tür ist zu für dich. Wie war das für ihn? Er war ein ehrlicher Mann, hätte er vielleicht betrügen können und so tun, als ob. Aber er sagte, ich bin kein Jude. Das Stopp gilt mir. No way, kein Eintritt. Die Schranke ist zu, die Tür ist geschlossen. Ich darf nicht dort hinein, wo sie alle vor mir jetzt hineingehen. Gott direkt erleben, die heiligen Hände erheben. Der Vorhof der Heiden, das ist es noch nicht. Hier wird gehandelt, hier wird Geld gewechselt, hier werden die Opfertiere verkauft. Ich möchte dorthin, wo gebetet, gesungen wird. Ich möchte zur Gemeinde gehören und sie sagen zu mir, nein, du gehörst nicht dazu. Können wir uns vorstellen, wie er sich fühlte? Er, der es doch vom Beruf her gewohnt war, dass sich vor ihm alle Türen öffneten. Was tat er? Apostelgeschichte 8 im Neuen Testament, in der Bibel, wird uns diese Erzählung dargestellt. Was tat er? Er war nicht resigniert. Er verzweifelte nicht, er ging zurück. Auf dem Vorhof der Heiden schaute er, wo kann ich mir etwas kaufen, das mich wenigstens erinnert, eine Art Souvenir an mein Erlebnis hier, ganz in der Nähe gewesen zu sein, zumindest ganz in der Nähe der Gemeinde, wo sie singen und beten. Und er kaufte sich mit Tempelwährung ein Stück der Bibel, eine Schriftrolle von Jesaja, dem alten Propheten. Die nahm er mit Tränen in den Augen. Aber er nahm sich etwas mit, sagte, vielleicht liegt darin ein Sinn, und bestieg wieder seinen Wagen und machte sich auf den Weg zurück Richtung Süden, Richtung seiner Heimat, Richtung seines Berufes, Richtung Wiederaufnahme seines Amts. Unverrichteter Dinge kann man nicht sagen. Er hatte immerhin etwas bei sich, was er vorher nicht hatte, diese Schriftrolle, die er zu studieren begann. Und er las beim Propheten Jesaja und er stotterte und stammelte, weil er nicht wirklich verstand, worum es hier ging. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Was ist das? Von wem wird hier gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nur Bahnhof. Wie ein Schaf, das zur Schlacht... Was ist das? Von wem wird... Plötzlich hörte er von draußen eine Stimme eines Mannes. Als er aufschaute, sah er diesen Mann, der wohl ein Stück des Weges schon mit dem Wagen mitgegangen war und ihn beobachtet hatte, ihn, den Minister. Verstehst du, was du liest? Fragte dieser Mann. Wer bist du? Fragte der im Wagen zurück. Ich heiße Philippus und Gott hat mich zu dir gesandt. Ich will meine Frage wiederholen. Du da oben im Wagen, verstehst du, was du liest? Ich höre dich murmeln, ich höre dich stammeln, ich höre dich stottern. Ich sehe dein fragendes Gesicht. Wie kann ich das verstehen? Das ist ja unglaublich, dass du hier stehst, mit mir gehst, mich fragst. Komm herauf, los, verschwende keine Minute länger und sag mir, wovon ich hier lese. Sag mir, von wem ich hier lese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Prophet Jesaja. In der Erzählung Apostelgeschichte 8 steht jetzt hier ganz einfach nur, und Philippus fing an, ihm das Evangelium von Jesus zu sagen. Da wird von Jesus geredet, sagte Philippus. Jesus ist der, der sein Leben gegeben hat. Warum? Wozu? Wie ein Schaf sein Leben gegeben? Was soll's? Na, lies doch weiter. Schau mal hier. Wovon hier, von wem hier die gesprochen wird, ist der Jesus verglichen mit einem Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. So hat der Jesus in Stille gelitten, war bereit, das Leiden auf sich zu nehmen. Das Leiden, das nicht ein Scheitern war, sondern führte in den Tod, der einen Sinn hatte, nämlich das Leben zu erwerben für die vielen. Dass Menschen, die vormals nicht zum Reich Gottes gehören, nun bei Gott sein können. Dass Menschen, die vormals ganz in der Ferne waren, nun in seiner Nähe sind. Dass Menschen, die nicht sein Volk waren, nun sein Volk sind. Seine Kinder noch mehr. Jesus, sein Tod, fragte der Minister, eine Tür für mich, der ich vor verschlossenen Türen in Jerusalem stand und nicht einen Eingang fand in die Gemeinde? Jesus, eine offene Tür, du erzählst mir, Philippus, dass ich durch ihn zum Leben komme, in die Gemeinde komme, zum Gottesreich? Ja, ja. Wenn du in Jerusalem vor verschlossenen Türen standst, ich sage dir, Jesus ist die geöffnete Tür. Durch ihn, durch sein Leiden und sein Sterben kannst du in Gottes Reich kommen, auch wenn du ein Nichtjude bist, auch wenn du ein Verschnittener bist. Egal wer du bist, egal welche Vergangenheit du hast, egal ob du hoch oder tief bist, reich oder arm, durch Jesus kannst du sozusagen, um im Bild zu bleiben, hindurchgehen, gehörst zur Gemeinde. Wie die Erzählung weitergeht, wissen die meisten, jedenfalls viele von ihnen. Als er dies hörte, sagte der Äthiopier, das ist ja wunderbar, dann will ich mich taufen lassen, weil die Taufe ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass man wirklich zur Gemeinde gehört und Gottes Kind ist. Und als sie an einem Tümpel vorbeifuhren, ließ er sich der äthiopische Finanzminister von Philippus taufen. Eine ganz grandiose Erzählung in Apostelgeschichte 8 im Neuen Testament, im zweiten Teil in der Bibel, anhand von der man deutlich machen kann, dass Jesus die Tür ist. Und das ist auch schon mein erster Punkt, Jesus die Tür zur Gemeinde, zum Reich Gottes. Viele haben dieses Erlebnis gemacht, das der Äthiopier damals vor 2000 Jahren gemacht hat. Viele in der Zwischenzeit, durch die ganze Geschichte der Kirche, haben Jesus auch so erlebt als die Tür zur Gemeinde. Zum Beispiel der Luther, von dem in diesen Tagen wieder zu reden sein wird. Wir feiern ja nicht Halloween, ganz wichtig, dass man es immer wieder betont, sondern wir gedenken der Reformation durch die Reformatoren, auch durch den Luther. Der riesige Probleme hatte mit Gott, dem gnadenlosen Richter. Ich habe neulich jemanden getroffen, der hat von einem großen Leid in seinem Leben erzählt und hat dann bei allem Verständnis für das tiefe Leid, stolperte ich doch über die Aussage, die er dann machte, hat gesagt, was Gott mir zugefügt hat, wenn ich einmal vor Gottes Richterstuhl stehe, dann werde ich ihn schon zuerst mal fragen, was Gott damit wollte. Dann wird er sich zu verantworten haben. So sagte er sinngemäß. Luther seinerseits hätte nie die Stirn gehabt, so von Gott reden zu wollen. Luther hatte umgekehrt riesengroße Angst vor Gott als dem Richter, der ihn fragen würde, vor Jesus als dem Richter, der ihn fragen würde, was hast du mit deinem Leben gemacht? Du hast nicht genügt. Du hast nicht perfekt gelebt. Du hast den Geboten nicht so gehorcht, wie ich es wollte. So dachte der Luther von Gott und dachte, ich kann doch nicht Gottes Kind sein. So dachte Luther im Blick auf die Gemeinde, ich kann doch nicht dazugehören. Vielleicht ganz ähnlich die Erfahrung, wenn auch in ganz anderem Zusammenhang, wie bei dem äthiopischen Finanzminister. Und wie es bei dem äthiopischen Finanzminister, der Philippus war, mit der Auslegung des Wortes Gottes, so war es auch das Wort Gottes, das bei Luther einschlug, wie ein helles Licht, ein heller Blitz aufleuchtete, der alles veränderte, zum Guten wendete. Der Gerechte wird nicht seiner Gesetzestreue wegen leben, sondern der Gerechte wird seines Glaubens leben. Mein Vertrauen auf Jesus macht mich vor Gott recht, nicht mein Gesetzesgehorsam, meine Moral, meine Achtung der Werte. Es ist mein Vertrauen auf Jesus, das die Tür bedeutet, die Tür zur Gemeinde, die Tür zum Reich Gottes, die Tür zum Himmel. Das ist für mich ein erster wichtiger Punkt. Jesus, die Tür zum Leben, ja, und wir führen näher aus, Jesus, die Tür zur Gemeinde, Jesus, die Tür zum Reich Gottes. Einen zweiten Punkt habe ich noch und einen dritten. Wollen Sie noch mit mir gehen? Es braucht viel Kondition, wir haben alle eine harte Woche hinter uns, aber die sind mir noch wichtig. Der zweite Punkt, Jesus, nicht nur die Tür zur Gemeinde, sondern Jesus auch die Tür zur Welt. Wenn wir davon sprechen, Jesus sei die Tür zum Leben, dann bitte auch davon, zweitens, Jesus ist die Tür zur Welt. Bei der Stelle, von der wir eigentlich ausgehen, Johannes 10, heißt es, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und wird ein- und ausgehen. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich unterstützen in meiner Art der Auslegung, aber dieses Ein- und Ausgehen macht mir zu schaffen. Vielleicht ist es hineingelesen in den Text, aber am Ende ist, glaube ich, theologisch nicht falsch. Wir sprechen, wenn wir von Jesus als der Tür sprechen, nicht nur von einem Hineingehen in die Gemeinde, sondern auch von einem Ausgehen, von einem Hinausgehen durch diese Tür. Ich lege das für mich, ich weiß nicht, ob Sie mit mir gehen, so aus, dass also hier auch so zu verstehen ist, dass Jesus eine Tür ist, durch die wir hindurchgehen und so erst hinauskommen, in rechter Weise hinauskommen in die Welt und den Menschen der Welt begegnen und sie herausfordern mit dem Evangelium und sie einladen, nein, mehr noch, rufen zum Glauben. Das Bild des Hirten begleitet uns ja auch, das steckt auch in Johannes 10 drin, hat uns auch begleitet in dem Lied, das wir gesungen haben. Ein richtiger Koppelschafhalter versammelt ja nicht nur einfach seine Schafe im Stall, das tut er im Winter. Aber wenn die ganze Zeit und das ganze Jahr über da zusammenhängen würden, die Schafe würden krank, die müssen auch wieder raus auf die Weide. Und da draußen müssen sie so viel fressen, dass sie auch sozusagen, dass ihr Leben sozusagen einen Ertrag bringt, zumindest im Blick auf die Wolle, die dann wieder anderen dient. Eine sinnvolle Existenz, nicht nur ein Leben für sich, fressen und trinken, sondern damit der Pelz wächst und die Schafe geschoren werden können. Verstehen Sie? Es ist nicht nur ein Hineingehen, ein Zusammenhängen, sondern es ist auch ein Hinausgehen. Jesus ist nicht nur eine Tür zur Gemeinde, zum Reich Gottes, sondern auch zugleich eine Tür für Menschen, die zur Gemeinde gehören, hinaus in die Welt, damit sie nicht vergeblich leben, nützlich für andere. Dass wir nicht nur bei uns selber bleiben, ist mir auch als Gemeindepfarrer ein Anliegen. Viele Gottesdienstformen haben sich entwickelt. Gott sei Dank auch eine Gottesdienstform wie diese. In Dernhausen, wo ich Pfarrer sein darf, haben wir auch inzwischen, muss ich sagen, eine Fülle von Gottesdiensten. Und das ist ein ganz großer Reichtum mit einer Gefahr, dass wir nämlich in der Gefahr stehen, vielleicht zu sehr nur noch beieinander zu sein und zu wenig Zeit zu haben, auf die zuzugehen, die in Anführungszeichen draußen sind. Müssen wir uns immer wieder überprüfen, dass wir nicht zu viel in der Gemeinde machen, nicht zu viel intern, sagt es mir zuerst selbstkritisch, sondern immer noch Zeit genug haben. Wir sind ja zeitlich alle erstens beruflich, zweitens familiär, drittens Aufgaben in der Gemeinde so beansprucht, dass es eine ganz große Gefahr ist, dass man nicht mehr hinauskommt. Aber Jesus ist auch die Tür zur Welt und nicht nur die Tür zur Gemeinde. Dorothea aus Bernhausen ist mir da immer ein leuchtendes Vorbild. Die kam durch Bibelkurse bei uns in Bernhausen erst so richtig zum Vertrauen auf Jesus, fand Jesus als die Tür zur Gemeinde. Ihr Mann war nicht Christ. Das war die erste Aufgabe, die sie sah. Wie kriege ich meinen Mann dazu, dass er auch in die Gemeinde kommt? Pro Christ, sage ich allen, die vielleicht ihre Probleme mit Pro Christ haben. Pro Christ war für sie der Schlüssel. dass sie ihren Mann dringend bat, komm doch mit. Und er hat sich breitschlagen lassen. Okay, nachdem lang diskutiert wurde, Tag für Tag, an dem ersten Abend von ProChrist 2003 komme ich mit. Aber dann hat es eine Ruhe und dann komme ich nicht mehr. Und dann lass mich wirklich in Frieden damit. Und dann war der erste Abend und Jürgen, ihr Mann, sagte, morgen gehen wir wieder hin. Und am nächsten Tag, morgen gehen wir wieder hin. Und am Ende von ProChrist fand er in Christus die Tür zur Gemeinde. Und seitdem sitzen Dorothea und Jürgen seit diesem März 2003 jeden Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in der Kirche und sagen, hier ist unsere Heimat. Aber Dorothea sagt nicht, jetzt bleibe ich hier hocken und schön in der Gemeinde zu sein und was jenseits der Kirchenmauern läuft, interessiert mich nicht, sondern Dorothea fing sehr schnell an, Jesus auch als die Tür nach draußen zu begreifen. Wenn wir in der Gemeinde als Hauptamtliche oder vom Kirchengemeinderat fragten, wer macht denn noch mit beim Besuchsdienst? Das ist ganz wichtig. Besuch der 40-Jährigen, der 60-Jährigen, oft fernstehende Leute, Besuch der Neuzugezogenen, die oft überhaupt keine Ahnung von Kirchengemeinde haben. Wer macht denn da mit? Manche sagen, das soll der Pfarrer machen. Ich sage, das schafft der Pfarrer gar nicht alleine. Wer macht denn mit von den Ehrenamtlichen? Dorothea war immer eine von den Ersten. Ich mache mit. Wenn wir fragten im Haus am Fleinsbach, Leute, vergesst unsere Alten nicht und denkt nicht, die Alten bräuchten kein Evangelium, die brauchen es erst recht. Wer macht mit, im Altenheim Rollstühle zum Gottesdienst zu schieben? Wer macht mit in der seelsorgerlichen Dorothea hat sich gemeldet. Verstehen Sie? Jesus begriffen als Tür zur Gemeinde, aber dann nicht in der Gemeinde hocken geblieben. Und es ist ja schön, wenn ich mit den Brüdern und Schwestern zusammen bin und dann brauche ich nichts mehr, sondern nein, jetzt ist Jesus umgekehrt für mich auch die Tür zur Welt, dass ich hinausgehe und einlade, dass mein Leben nützlich sei im Sinne der Evangelisation und Mission. Das Zweite. Erstens, die Tür zur Gemeinde ist Jesus. Zweitens, die Tür zur Welt. Das lese ich aus dem Johannes 10 Wort. Ein- und ausgehen. Und das Dritte, haben Sie noch etwas Geduld? Jesus ist die Tür zur Ewigkeit. Die Tür aus dem Tod. Letztes Jahr war bei uns in Bernhausen ein lieber junger Mitchrist, der ist ein begeisterter Höhlenforscher. Und der hat mit seinen Freunden in Österreich eine Höhle entdeckt, richtige Entdecker. Das gibt's, dass Höhlen entdeckt werden. Nicht nur, dass beim Blautopf neue Gänge entdeckt werden, sondern dass ganz neue Höhlen entdeckt werden. Und der Markus war mit seinen Freunden hier ein Pionier. Und hat uns in einem wunderbaren Vortrag Höhlenbilder gezeigt. Hat uns das auch vorgemacht. Da wurde der Raum total verdunkelt und wie das ist, die totale Dunkelheit in der Höhle. Und wie man also total abhängig ist von dem Höhlenlicht, von dem Licht am Helm. Und hat uns faszinierende Bilder gezeigt. Wunderbar, was in Höhlen alles an Schöpfungsherrlichkeit zu bewundern ist. Aber dann hat er auch gesagt, das sei für ihn immer das größte Erlebnis, wenn bei aller Faszination, die Höhle in ihrem Inneren ausübt, sie wieder hinauskommen aus der Höhle, wenn sie sich dem Höhlenausgang wieder nähern, schon langsam die Wärme spüren, erste Andeutungen von Tageslicht und wenn sie dann schließlich an dem Tor, an dem Eingangs- oder Ausgangstor der Höhle sind und hinaustreten, sagte Markus in einem Vortrag, wo auch viele Nichtchristen dabei waren, das war ein so evangelistisches Zeugnis, jedes Mal, wenn ich als begeisterter Höhlenforscher an den Ausgang komme, ist es für mich ein Bild der Auferstehung. So ist Jesus eine Tür am Ende des Todes, durch die ich hindurchkommen kann und ins Licht des ewigen Tages trete, in die Herrlichkeit Gottes, in die Wärme, unbeschreibliche Schönheit. So schön die Höhle für mich ist, aber es ist für mich letztlich ein ganz starkes Bild für das Herauskommen aus dem Tod durch die Tür, die Jesus heißt, hinaus in die Helle des ewigen Tages. So ging es mir im vergangenen Sommer. Ich durfte mitmachen bei einer Reise, die uns auch nach Ägypten führte. Wir waren in Gizeh bei den Pyramiden. Sie kennen doch diese großartigen Pyramiden von 2500 vor Christus. Die Khefren-Pyramide, in die man nur hineinkommt, wenn man sich total beugt. Der Gang ist vielleicht höchstens 80 Zentimeter hoch, durch den man hindurchgehen kann, 30, 40 Meter in das Pyramideninnere zur Grabkammer des Pharao Khefren. Furchtbar war das für mich. Mit Klaustrophobie, mit Platzangst verbunden, Schweißausbrüche. Aber hinter mir kamen so viele Leute, ich konnte nicht mehr raus. Ich wurde mit hineingeschoben und dann waren wir in der Grabkammer. Und es war für mich richtig nachvollziehbar, wie das nun ein Bild für den Tod war. Im wahrsten Sinne des Wortes waren wir ja in der Grabkammer beim Sarkophag des Pharao Khefren. Und dann endlich umdrehen zu können, den Weg zurück zu beschreiten, den Gang wieder zurück, hinauf, schon das Tageslicht zu spüren, die andere Atmosphäre, Helligkeit, trockene Wärme, Wind, hinauszukommen durch dieses kleine Tor. Das, genauso wie Markus erzählte, war dies für mich mein bildhaftes Erlebnis, Vorgeschmack für das, was uns einmal blüht, im besten Sinne dieses Wortes, bevorsteht, versprochen ist. Jesus als dieses Tor am Ende des Todes, durch den wir hinaustreten können, nicht nur zur Auferstehung, sondern durch das Gericht hindurch zu Gottes Ewigkeit, in der es Licht sein wird und gut, weil wir ihn selber sehen werden, den lichten Herrn. Jesus, die Tür zur Ewigkeit. Wenn Sie mich fragen, für mich das Wichtigste, was ich mit diesem Wort aus Johannes 10 verbinde, wo Jesus zitiert werden kann, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus, die wunderbare Tür, nirgends sonst gibt es den Eintritt, bei niemandem sonst gibt es den Eingang in die Gemeinde und in die Welt. Und in die Ewigkeit. Gehen Sie doch mit mir durch diese Tür. Amen.